Ein Spruch, der mich meine ganze Karriere verfolgt hat, war eigentlich immer: Ach, du spielst Fußball, du siehst ja gar nicht aus wie eine Fußballerin.
Hallo, liebes Team, wie geht's euch? Ich hoffe natürlich, es geht euch ganz ausgesprochen wunderbar. Falls das aber nicht der Fall sein sollte heute, kommt die Folge wirklich genau richtig. Denn unser neues Team-Member wird euch zu 100% eine volle Dröhnung positiver Energie mitgeben und euch eure Motivation zurückbringen. Wir haben super viel Content in die Stunde hier heute gepackt und ihr könnt euch auf folgende Themen freuen. Wir lernen viel über ihre Auslandserfahrungen und warum die so wahnsinnig wertvoll für sie waren. Warum es als Trainerin wichtig ist, den weiblichen Körper und alles, was so dazugehört, gut zu verstehen, um unter anderem das volle Potenzial von sportlichen Mädels, von weiblichen Athletinnen ausschöpfen zu können. Warum Chaos auch gut sein kann, wie sie optimal in die Karriere nach der Karriere gestartet ist und was es ihr bedeutet, jetzt Trainerin zu sein. Wirklich ganz viel dabei. Ich habe auch bestimmt gar nicht alles erwähnt, aber super auch von ihr erzählt. Wirklich, ihre positive Art ist total ansteckend. Ich hoffe, das geht euch genauso. Also hört jetzt mal rein, lasst euch inspirieren und sagt mir natürlich wie immer Bescheid, wie ihr die Folge so fandet. Und jetzt ein ganz herzliches Willkommen im Team, liebe Julia Simic. Also halt so echt der Klassiker, ne? So ein bisschen. Den hatten wir gar nicht so oft tatsächlich, aber ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, Turit Knag hatte das auch gesagt. Glaubst du, es hat doch was mit der Haarfarbe noch zu tun? Dass das blonde Mädels noch öfter hören?
Ja, kann vielleicht auch noch sein. Ich glaube, es hat definitiv auch was mit der Statur so ein bisschen zu tun, dass du dann vielleicht auch, ich bin jetzt auch nicht die Größte und die Kräftigste und dann vielleicht passiert es dann auch in einem Umfeld, wo man wirklich auch gerade nicht irgendwie drüber nachdenkt, dass die andere Person vielleicht Leistungssport macht. Aber es ist, glaube ich, schon immer noch damit, geht es einher, dass man doch Fußball schon immer noch als männlich und als männliche Sportart irgendwie so sieht und ja assoziiert irgendwie mit Männlichkeit, zumindest in Deutschland.
Ja, working on that. Was ist dann so deine Standardreaktion gewesen? Hast du dir da was einfallen lassen, einstudiert im Laufe der Jahre?
Ja, ich habe dann eigentlich immer gesagt, wie sieht denn eine Fußballerin aus? Häufig kommt ja auch noch der Zusatz Frauenfußballerin. Das ist ja dann wahrscheinlich dann nochmal eine andere Sportart. Das weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Es gibt ja jetzt auch keine Frauenhandballerin oder Frauentennisspielerin. Aber vielleicht ist es, wie gesagt, nochmal eine andere Sportart. Das weiß ich bis heute noch nicht. Aber genau, das war dann da, die Menschen dann auch so ein bisschen rattern sehen. Also haben sie dann nachgedacht und dachten dann auch so, ja stimmt, wie sehen die eigentlich aus? Dann hatten sie vielleicht so ihr typisches Bild, größer, wahrscheinlich ein bisschen kräftiger und gewisse Gesichtszüge, weiß ich auch nicht, was man dann ganz genau im Zug hat, aber das Gespräch war meistens schnell vorbei.
Ja, schön, ja. Aber herrlich, das ist auf jeden Fall ja auch, wie ich in meiner Recherche ein bisschen herausgefunden habe, eins der Themen, mit denen du dich auch ein bisschen auseinandergesetzt hast und auch weiterhin auseinandersetzt, nämlich den Frauenfußball, ja, weiter voranzutreiben und auf ein Level zu heben, das es verdient hat auf jeden Fall. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und ich würde sagen, jetzt starten wir mal hier ganz offiziell rein. Herzlich willkommen im Podcast-Team Lisa und auch im Team Julia Simic.
Hey, richtig ausgesprochen. Ja. Vielen Dank.
Weißt du noch, da hat mich nämlich der liebe Tone draufgebracht. Wir hatten ja das Vergnügen in einer der FC Bayern Watch Partys mit meinem lieben Kollegen Tone. Und Tone hat auch kroatische Wurzeln, so wie du. Und ja. Der hat uns alle überrascht.
Ich freue mich immer, weil dann merke ich immer, weil manche sagen ja dann doch auch noch Simic. Und dann irgendwann, ich sag eigentlich auch immer Simic, der Einfachheit halber, gerade auch wenn man schreiben muss, weil dann machen sie halt ein SCH noch vorne ran, aber richtig ausgesprochen, Simic, ja.
Herrlich, haben wir das auch geklärt. So, liebe
Julia Simic. Und mein Podcast fängt immer so an, dass meine Gäste sich selber vorstellen dürfen, wie auf so einer FIFA-Karte, wie auf so einer kleinen Quartettkarte. Was würde denn alles so bei dir draufstehen?
Also passen 100, Schuss 100, nein, Spaß.
Athletik 100, alles.
Nein, also ganz klassisch, wenn ich mich vorstelle, mein Name wurde ja gerade schon richtigerweise sogar ausgesprochen und korrigiert. Genau, ich heiße Julia Simic, ich bin 32 Jahre alt, ich habe keine Ahnung, wo die 32 herkam, ganz plötzlich, die stand auf einmal da. Ich bin tatsächlich in Nürnberg geboren, das wollte ich auch einmal richtig stellen, weil ganz oft lese ich in Fürth geboren, das ist immer so ein kleiner Fehler, das switcht immer, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich meine ersten 16 Jahre meines Lebens in Fürth und Nürnberg verbracht habe und aufgewachsen bin hier und hier angefangen habe, Fußball zu spielen. Tatsächlich war das so der Teil meiner Fußballerzeit, wo ich tatsächlich auch nur mit Jungs gespielt habe und die zweiten 16 Jahre, also der zweite Abschnitt meines Lebens, da bin ich dann sozusagen auf die Reise gegangen, war dann
schön
weg.
Gesagt.
Aus der Heimat, genau, war weg aus Fürth und aus Nürnberg und aus Franken und war dann tatsächlich 8 Jahre in München. Das war meine längste Station, habe bei Bayern damals gespielt und dann danach ging's immer schnellere Umzugswechsel sozusagen. Dann war ich in Potsdam eine Zeit, in Wolfsburg, in Freiburg danach und das war dann meine letzte Station in Deutschland.
Richtig.
Und eigentlich, genau, im Nachhinein hätte ich tatsächlich den Schritt ein bisschen eher machen sollen, wenn ich mich so reflektiere und zurückgucke, weil ich gerne noch ein bisschen länger und vielleicht auch mehr Auslandserfahrung gemacht hätte, weil ich habe dann eben doch noch den Sprung nach England geschafft und nach Italien und man lernt eine neue Sprache, man lernt eine neue Kultur, man lernt ganz neue Ansichten teilweise auch und kriegt auch so ein bisschen neues Mindset dadurch, dass man einfach mit ganz anderen Menschen plötzlich zusammen ist und das fand ich extrem spannend, habe mich glaube ich auch sehr, sehr verändert in den letzten 3-4 Jahren.
Wow.
Hoffentlich auch positiv, aber so ganz viele Dinge, vielleicht liegt es auch am Alter dann irgendwann, dass man einfach viel mehr aufnimmt und reflektiert, was man so vor einem sieht und was man miteinander machen kann und bewegen kann auch. Und da habe ich ganz viel in England gelernt, ganz viel in Italien auch erlebt und ja, habe dann, würde auch sagen, das letzte Jahr in Italien war dann beim AC Mailand so mit mein schönstes, aber auch schwierigste Jahr. Eben auch einmal, weil ich dort auch verletzt hingegangen bin, zum zweiten, weil ich die Sprache gar nicht gesprochen habe und es war dann schwer reinzukommen und das ist so der Schwank zu meinen Verletzungen, da gab es eben auch einige und die haben mich auch ein paar Jahre sozusagen auf dem Rasen gekostet, das waren eben auch 2 Kreuzbandrisse und Syndesmosebandrisse, das waren so die schwierigsten Verletzungen und
ja.
Ich habe mir dann immer gesagt, es sollte für irgendwas gut sein und dann habe ich es für mein Studium genutzt, für meine Masterarbeit genutzt und ja, setze mich jetzt viel mit dem Thema Kreuzbandverletzungen im Frauenfußball auseinander und will da eben auch für vielleicht die nächste Generation eine Hilfestellung sein, dass es zumindest weniger Mädels erwischt und weniger Mädels das durchmachen müssen.
Du hast so viele gute Sachen gesagt und erstmal muss ich hier einsetzen. Du bist 32, my friend. Du hast
ich weiß,
jetzt
unglaublich.
Gesagt, mit dem Alter und so, so, es ist einfach noch kein Alter. Stop it right here, auf jeden Fall. Aber so cool, ich möchte direkt eingehen auf das, was du gesagt hast bezüglich des Auslands, weil da hast du bei mir auch total den Nerv getroffen, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass man sich so geil entwickelt einfach aufgrund eben anderer Einstellungen, anderer Kulturen, anderer Normalitäten sozusagen, die man in anderen Städten und Ländern kennenlernt. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, was hat denn damals für dich den Ausschlag gegeben, den Schritt nach England zu gehen? Und was würdest du sagen, hat dich vorher davon abgehalten? Oder warum hast du diese Option nicht früher gesehen oder ergriffen?
Tatsächlich abgehalten, um damit zu starten, hat mich immer die Nationalmannschaft. Also bis ich eben 26 war, habe ich noch kein Länderspiel gemacht. Und ich hatte damals eben, glaube ich, da war ich 21, da wurde ich das erste Mal nominiert. Da hatte mich Silvia Knight dann eben das erste Mal eingeladen und dann habe ich mich im ersten Training direkt verletzt, habe ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen, habe es mir dann 5,5 Monate später wieder gerissen, dann war ich 2,5 Jahre insgesamt raus und dann hat es gedauert, dann hat es einige Jahre gedauert, bis ich dann eben doch mein Debüt noch machen konnte und da habe ich mich so ein bisschen festgeklammert, da wollte ich eben den Sprung auch vorher gar nicht wagen und wollte einfach so lange da bleiben in Deutschland und im Sichtfeld auch, auf dem Radar sozusagen der Nationaltrainerinnen, dass man mich vielleicht auch nochmal einlädt, auch im hohen Alter.
Im hohen Alter, Alter, du kriegst gleich Strafe, kleine Strafzettel, wollte ich gerade sagen, für jedes Mal, wenn du dich alt nennst. Aber interessant, ist das denn so oder war das mehr in deinem Kopf? Weil, keine Ahnung, in der deutschen Nationalmannschaft, Sarah Debritz spielt nicht in Deutschland, Melanie Leupold spielt nicht in Deutschland, so. Also grundsätzlich ist das ja aus meiner Erfahrung, ich bin nicht im Fußballbusiness so wie du es bist und warst, aber jetzt nicht ein Hindernis, ganz im Gegenteil, sondern wenn du in einer hohen Liga spielst und vor allem England und, keine Ahnung, zum Beispiel Italien, ja, wobei Italien wahrscheinlich noch anders, aber sind noch ja auch anders. Total ja. angesehene Ligen so.
Es war tatsächlich der Unterschied zu mir und einer Sarah Debritz und einer Melanie Leupolz, Jennifer Maruschan und so weiter, ja, war, dass genau. das halt einfach auch gestandene Nationalspielerinnen waren zu dem Zeitpunkt schon. Und ich glaube, es ist schon so, dass du immer guckst, jetzt naturgemäß scoutest du deine eigene Liga intensiver als die italienische, so? Spanische, okay. französische, englische Liga. Und dann bist du natürlich, bist du Woche für Woche gesehen. Die Nationaltrainerinnen sind natürlich auch im Austausch mit den Vereinstrainern. Und da ist natürlich der Sprung, sag ich mal, viel, viel leichter, gerade wenn man eben sein Debüt noch nicht mal gegeben hat. Und deswegen war das für mich immer schon definitiv schlauer, wenn ich es noch machen möchte und wenn ich es noch erreichen möchte, dass ich da bleiben muss. Und wie du sagst, es gibt dann eben auch andere Ligen mittlerweile und da sind auch ganz viele Nationalspielerinnen mittlerweile im Ausland unterwegs, was ja auch gute Seiten hat und die lernen ja auch wieder mehr dazu und die lernen auch wieder andere Einflüsse und andere Kulturen auch kennen. Und ich glaube, das ist dann immer, auch gerade wenn man so über Diversität und solche Sachen spricht, kann das ja auch in einem Team total fruchtbar sein und sich positiv beeinflussen.
Also ist ja ganz klar so, ne? Wenn man selber als Mensch mehr mit an den Tisch bringt sozusagen, dann gewinnt ja das ganze Team und darum geht's ja total im Sport. Was würdest du sagen, sind die gehaltvollsten Dinge, die du in deinen Auslandsjahren gelernt hast?
Also erstmal ist es, glaube ich, schon so, alleine irgendwo anders hinzugehen. Also es ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, selbst wenn es von der Flugzeit gar keinen Unterschied macht, ob ich jetzt vielleicht von München nach Hamburg fliege oder von München nach London, dann ist es, die Strecke ist es gar nicht, es ist eher wirklich so, man ist jetzt dann weg von zu Hause, man ist in einem neuen Land, es gibt ganz andere Regeln auch in diesem Land. Es gibt schon auch, wenn man kulturell vielleicht nicht ganz weit auseinander liegt, aber doch durchaus auch kulturelle Unterschiede und auch ganz andere Sichtweisen auf Dinge. Und es gibt auch eine andere Fußballphilosophie, muss man auch sagen. Trainer sind anders ausgebildet. Trainer haben vielleicht auch eine andere Idee vom Fußball, eine andere Idee vom Verteidigen, vom Angreifen. Solche Dinge sind Kleinigkeiten, aber du musst eigentlich alles erstmal dir so aneignen. Vielleicht auch so deinen eigenen Flair so ein bisschen mit reinbringen, aber schon auch anpassungsfähig sein. Und ich glaube, das ist es so, was ich dann gelernt habe. Ich habe es immer so als positive Herausforderung gesehen, wieder neu anzufangen. Es ist immer ein Neuanfang auch. Egal, ob du von Potsdam nach Wolfsburg wechselst und von Wolfsburg nach Freiburg, ist auch ein Neuanfang. Aber eben ist dann doch von Deutschland nach England in der Kabine zu sein, mit Engländern, mit vielleicht auch wirklich starken Dialekten, wo man auch nicht jeden jetzt direkt versteht, auch wenn man relativ gut war im Schulenglisch und auch mit ausländischen Spielerinnen zusammengespielt hat und Englisch sprechen musste. Aber es ist dann doch anders, weil man ist dann eben der Ausländer plötzlich. Man ist nicht mehr zu Hause. Und man ist eben, die Rollen, die Perspektive verändert sich.
Schön gesagt.
Ja, das fand ich spannend und das fand ich irgendwie eine coole Herausforderung und es war total spannend. Ich war total glücklich, weil ich bei West Ham United dann gespielt habe. Ja. Wir hatten eine komplett neue Mannschaft, das war ein komplett neues Projekt vom Verein aus, vom Club aus und es war ganz schnell eine ganz, ganz enge Verbindung mit allen und wir hatten, glaube ich, ja, wirklich auch 14, 15 verschiedene Nationen in der Mannschaft und es war...
Krass, wow. Ja,
es war gar nicht mehr so viel Englisch. Wir hatten, glaube ich, nur 3 englische Spielerinnen im ersten Jahr. Und
Wahnsinn.
Es waren tatsächlich ungefähr alle verstreut auf der ganzen Welt. Und das fand ich dann aber auch wieder spannend. Also das fand ich dann auch cool, dass man eben so ganz unterschiedliche Einflüsse innerhalb der Mannschaft hatte. Die eine kam aus Algerien, einem muslimischen Hintergrund und Niederländer und Kanadierinnen und alles irgendwie gemischt, Schweizer und... war total cool, Jamaikanerin und hat auf jeden Fall, wenn du mich fragst, was ich da gelernt habe, einfach wirklich ganz, ganz viele neue Eindrücke erstmal, die man mitnimmt und wir hatten einen ganz, ganz humanen, irgendwie unglaublich netten, menschenfreundlichen Trainer und damals hatte ich schon auch immer so den Weitblick Richtung Trainer sein und Trainerperspektive und da konnte ich menschlich, glaube ich, auch ganz, ganz viel mitnehmen, ja.
Auch eine Sache, die du nicht auf deine Quartett-FIFA-Karte geschrieben hast, neben
Stimmt, ist ja mein Beruf. 100.
Da war ja noch was. Ja, genau. Also wir haben auch sowieso tausend Sachen zu besprechen. Ich hoffe, dass ich auch hier so ein bisschen den roten Faden beibehalten kann. Aber dann gehen wir doch jetzt da einfach nochmal drauf auf. Klar, wir gehen drauf auf. drauf ein, genau. So cool, wie du das gerade gesagt hast. Und dann durftest du ins Ausland gehen und durftest nochmal ein Jahr in Italien draufsetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Auf jeden Fall habe ich das so im Hinterkopf, dass das so ein bisschen unerhofft tatsächlich für dich kam. Du hattest eigentlich schon das ganze Kapitel abgeschlossen und dann kam nochmal der AC Mailand um die Ecke und dann war das Thema aber auch vorbei sozusagen und du hast dich für das Trainerdasein, für die Trainerkarriere entschieden. Du hattest deine Lizenz aber vorher schon gemacht tatsächlich, gell?
Richtig.
Da könntest du ja vielleicht nochmal drauf eingehen. Du hast dein Studium nämlich schon angesprochen und das hast du, glaube ich, begonnen nach oder im Rahmen einer deiner Verletzungen, weil du gemerkt hast, so im wahrsten Sinne, die Fußballkarriere kann auf wackeligen Beinen stehen tatsächlich und das reicht dir so nicht. Und deswegen möchtest du vorsorgen sozusagen. Vielleicht kannst du so nochmal starten.
Richtig, also ja genau, die Schuhe hingen zu dem Zeitpunkt am Nagel, als der AC Mailand anklopfte. Aber vorher eben, gehen wir den Schritt zurück zum Studium. Ja. Ich habe tatsächlich das Studium vorher schon begonnen, also war Sportwissenschaften, aber du musst dich ja dann schon in eine Richtung fokussieren und spezialisieren. Mhm. Und für mich war es dann klar, es geht so in die Richtung Reha, Prävention, eben weil ich dann ein Jahr später die Verletzung hatte und dann gerade auch im Masterstudiengang war es dann eben auch der Schwerpunkt und dann habe ich meine Masterarbeit auch in dem Rahmen eben geschrieben. Da habe ich tatsächlich dann eine Untersuchung gemacht, auch mit unseren Spielerinnen. Und da ging es dann wirklich um Landetechniken und um Kniebelastungen.
Oh, wow.
Ja, das war dann wirklich deep, statistisch, sehr im Detail. Da muss ich jetzt auch nicht drüber sprechen. Das ist auch alles weg mit Leute, aber die Arbeit gibt es noch. Aber es war auf jeden Fall spannend. Es waren für mich unglaublich viele Eindrücke, weil ich habe es praktisch erlebt. Und jetzt habe ich dann auch theoretisch irgendwie dann irgendwann mal verstanden, welche Risikofaktoren, anatomische Faktoren und so weiter da überhaupt alles eine Rolle spielen und Biomechanik und so weiter. Und da ist es manchmal eben auch nicht nur mit Einlagen getan. Da kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, das Wissen, da gibt es auch den Menstruationszyklus und solche Sachen, das ist dann oft schwierig, sich mit Männern auch im Detail darüber zu unterhalten.
Ich kann es mir so vorstellen.
Ja, es trainieren ja auch ganz viele Männer-Mädchenmannschaften, was ja auch total cool ist, was ja auch von Engagement zeigt und was man auch braucht. Aber gleichzeitig gibt es halt ein paar Themen, das versteht ein Mann nicht und will sich eventuell auch nicht unbedingt im Detail damit auseinandersetzen. Und das fällt vielleicht einer Frau leichter, beziehungsweise kann man einem Mann auch helfen und vielleicht ein paar Tools, Werkzeuge an die Hand geben. Das sind so Kleinigkeiten, die ich im Studium dann auch so einfach auch für mich gelernt habe. Ja. Aber in dem Rahmen eben vorher auch schon habe ich dann eben meine Lizenzen gemacht, eben in der Verletzungsphase.
Yes.
Ich war so lange verletzt, dass ich einfach so viel Sachen machen konnte, wo ich einfach immer versucht habe, mach das Beste draus. Versuch einfach im Moment, wo du nicht spielen kannst und eh nicht irgendwie das machen, was du am liebsten machen willst. Versuch andere Dinge zu machen, die dir vielleicht auch Spaß machen. Und es war schwer, was zu finden, was ähnlich viel Spaß macht wie Fußball spielen. Das Naheliegendste war dann eben diese Trainerausbildung und die Lizenzen zu machen und dann bist du wenigstens wieder auf dem Fußballplatz. Und das war eigentlich so mein Antrieb, dann auch die recht früh auch schon zu starten.
So interessant, dass du dieses Zitat gerade gesagt hast, das habe ich auch in irgendeinem Artikel nochmal gelesen. Das war vor allem nochmal deine Angst sozusagen oder eine Sorge, als der Schritt aus dem aktiven Fußball tatsächlich bevorstand, gell? Und das kann ich mir vorstellen und das kennt man ja auch sozusagen von aktiven Sportlern, dass man so die Angst hat, nichts zu finden, was wirklich nochmal diesem Gefühl gleichkommt. Und ich glaube, gleich ist auch nicht möglich unbedingt, weil es ist einfach nichts so wie in der Kabine mit deinen 15 bis 19, je nachdem wie groß der Kader ist, Mädels zusammen in die Schlacht zu ziehen sozusagen und die Trainings, die Scheißtrainings und die coolen und die Siege und die Niederlagen zusammen zu erleben. Wie hast du das dann tatsächlich erlebt? Also wir haben gerade schon gehört, du hast sehr gut vorgebeugt, wenn man das so sagen darf, oder vorbereitet dich und dich vorher schon einfach weiterentwickelt und deinen Horizont weit ausgebaut. Wie war dann tatsächlich der Schritt für dich, als du dann nach dem Jahr in Italien wirklich, wirklich, wirklich die Schuhe an den Nagel gehängt hast?
Ich glaube tatsächlich, es ist kein Schritt. Also ich glaube, es ist ein Prozess. Mm. Und ich glaube, der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen, muss man ehrlich sagen. Es stimmt. Ich habe, weil ich wahrscheinlich auch echt ein bisschen, kann man offen und ehrlich sagen, Angst hatte davor. Und dieses Jahr in Mailand habe ich auch nicht aus voller Überzeugung gemacht, sondern wahrscheinlich hat das schon auch so ein bisschen mitgespielt. Komm, jetzt mach's doch nochmal. Du hast es angeboten. Ich schieb's nochmal ein Jahr weg. Du weißt ganz genau, dieses Jahr ist das letzte, weil danach geht gar nichts mehr, wenn überhaupt nochmal was geht in dem Jahr. Mm. So war es nämlich tatsächlich auch. Verletzt irgendwo hinkommen und 4-5 Monate erstmal in der Reha zu sein, bevor man das erste Mal mit der Mannschaft trainieren kann. Da dauert so eine Integration dann auch länger. Und dann muss man auch sagen, irgendwann sagt man sich ja auch schon, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das Richtige war. Das war zum Beispiel ein Schritt, wo ich sage, da weiß ich nicht hundertprozentig oder wusste ich in dem Moment manchmal auch nicht hundertprozentig, war es das Richtige. Aber ich wollte es nochmal probieren. Und es war so meine letzte Karte und meine letzte Option im Profifußball, in Anführungsstrichen, nochmal Fuß zu fassen und nochmal ein Jahr dran zu hängen und eine Erfahrung mitzunehmen und dann da rauszukommen. Ich glaube, und das wäre so mein Ratschlag, glaube ich, jetzt auch an alle Nachkömmlinge, wäre wirklich, man muss sich vorbereiten und man kann sich eben auch mit anderen Dingen beschäftigen und je früher man das macht, ich glaube, desto leichter wird's. Zumindest bei mir war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe andere Säulen mittlerweile mir aufgebaut. Ja, ich habe diese Trainersache, ich war total glücklich, dass ich den Schritt zum DFB machen durfte, so als fließender Übergang.
Den wir gleich unbedingt auch noch
sehen müssen, natürlich. Ich habe so eine eigene Fußballakademie versucht aufzubauen, zeitgleich, als ich gespielt habe. Und das sind natürlich Dinge, die warten dann auf dich. Oder da stehst du morgens auf und du hast eine Motivation, auch wieder aus dem Bett zu steigen. Und ich wurde ganz oft gefragt, und so geht's wahrscheinlich meinen ganzen Kolleginnen auch, könnt ihr eigentlich aussorgen vom Fußball und müsst ihr eigentlich jemals nochmal arbeiten? Und ich denke mir immer, Fluch und Segen zugleich. Die Antwort ist in der Regel nein. Aber an und für sich hast du auch wieder diesen Antrieb und du musst wieder machen und du kannst nicht einfach jetzt sagen, okay, ich bin jetzt traurig und ich verfalle jetzt in eine jahrelange Depression, weil ich nichts mehr habe, nichts mehr gibt mir so viel Spaß, sondern so, du machst das einfach.
Noch nie gesehen.
Ja, genau. Aber so habe ich mir irgendwann auch gesagt, du musst auch irgendwie weitermachen. Ist jetzt auch nicht so, klar, ich könnte jetzt mal irgendwie sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr, komme ich mal zur Ruhe. Aber ich habe gar nicht den Drang, zur Ruhe zu kommen. Ich habe irgendwie den Drang, was aufzubauen, mich zu finden, auch außerhalb vom Fußballplatz und außerhalb von der Fußballwelt als aktive Spielerin. Das heißt nicht, dass ich die Fußballblase verlassen will, aber in welcher Funktion finde ich mich da eigentlich wieder und in welche Funktion passe ich auch rein?
Aber witzig, dass du das sagst, nochmal so mit dem Vergleich, ja, theoretisch zu einem männlichen Kollegen, ne, der wahrscheinlich schon einfach sagen könnte, ich muss mit 32, gibt's ja auch Kollegen, die verletzungsbedingt da nicht weiterspielen können, die dann auch nichts mehr machen müssen und so. Ja, man kann sich's eben nicht leisten, liegen zu bleiben und traurig zu sein sozusagen. Andererseits bist du aber so ein Typ auch gar nicht, oder? Also ich habe das noch gedacht, du hast ja auch, das war ja einmal so eine große Headline Anfang Corona, dass du in so einem Bio-Supermarkt, war das Corona?
Ja.
Irgendwie verbinde ich das mit
Corona.
Das war
der Beginn.
Dass du da in so einem Bio-Supermarkt ausgeholfen hast, eben wie mit deinem Studium, mit der Trainerlizenz und so. Du probierst es im Ausland aus und so. Du wirkst so wie ein, also total energetischer Charakter natürlich, aber auch sehr leicht. Also, dass du einfach sagst, ja, und jetzt probiere ich das und jetzt probiere ich das. Und wenn es nicht klappt, dann gibt's irgendwas anderes. So, ist das so? Woher kommt das?
Wenn es entspricht definitiv der Wahrheit. Böse Zungen würden mich sprunghaft nennen. Das habe ich auch schon mal gehört.
Also, ich habe das Wort Generalist verwendet in meinen Notizen.
Mein Leben ist manchmal total chaotisch, aber es sprudelt manchmal in mir. Ich kann manchmal nicht sitzen bleiben und ich muss irgendwas machen. Und dann war Corona natürlich... Da war ich tatsächlich gerade noch in der Heimat für 2 Tage für ein freies Wochenende, weil ich ein Camp gemacht habe hier und plötzlich waren die Flughäfen geschlossen. Das war wirklich so der Beginn und ich war mit 3 Trainingsanzügen zu Hause und ein paar Sportschuhe und alles andere war in London und dann saß ich eben bei meinem Papa fest und kam nicht weg, hatte kein Auto, hatte keine Aufgabe, hatte wahrscheinlich auch einen Vertrag, der nicht mehr verlängert wird und die Schuhe waren dann so kurz vorm Nagel eben auch und habe ich irgendwie gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich muss irgendwas machen. Und wo kann man vielleicht auch jetzt ein bisschen helfen, in Anführungsstrichen? Ist jetzt nicht so, dass ich Essen verteilt habe oder Obdachlosen helfen konnte oder wie auch immer. Ich habe halt dann irgendwie gesagt, okay, da geht's weiter. Alle Menschen müssen weiterhin einkaufen und ihr frisches Gemüse aus dem Bioladen holen. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach beworben. Und dann haben die gefragt, ob das ein Spaß ist. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist totaler Ernst. Und dann habe ich da eben um 5 Uhr morgens die Joghurtgläser eingeräumt und das war auch eine neue Erfahrung. Es ist vielleicht nicht so, dass ich sage, aus der Erfahrung bin ich so extrem schlauer geworden in mancher Hinsicht, aber es hat mir in dem Moment irgendwie eine Aufgabe gegeben und hat mir irgendwie auch ein bisschen ein soziales Umfeld gegeben, aber wirklich auch, was ich vorhin meinte, so eine Motivation aufzustehen und in den Tag zu starten und den Kopf irgendwie gesund belassen und nicht irgendwie dieses in der Wohnung sitzen und nicht raus können und Wetter ist schlecht und hin und her, sondern wirklich, du gehst raus, du machst was, auf dem Weg dahin denkst du nach, auf dem Weg zurück, an der Kasse denkst du nach, wenn du da sitzt und die Karotten wiegst. Und es war irgendwie in dem Moment, ich habe das 6 Wochen lang gemacht und dann ging es auch irgendwie in meinem Leben wieder weiter, dann kam ja eben das Angebot, da musste ich wieder in die Reha plötzlich. Aber das war irgendwie total spannend, total aus dem Nix und passt wahrscheinlich irgendwie auch zu meinem Charakter. Ja.
Würdest du sagen, du hast irgendeine Art von Lebensphilosophie sozusagen, ein Motto oder so, dem du folgst?
Ja, ich habe, also mein Motto ist so ein bisschen sweat today, smile tomorrow. Ich denke mir immer so, je aktiver du heute bist und fleißiger und wirklich, ich glaube fest daran, dass wenn man aktiv ist und Dinge macht, öffnen sich Türen, mit denen man einfach nicht rechnet.
Ja.
Und das finde ich so, ist mir ganz oft passiert, dass plötzlich kam wieder ein Kontakt zustande durch was, wo ich niemals gedacht hätte, dass mich sowas dahin führt oder eben dann auch durch 2 Schritte wieder ganz woanders hinbringt. Und das fand ich so, das habe ich jetzt irgendwie gelernt. Man denkt ja immer, mit 25 denkt man ja eh, man weiß dann schon alles, aber es kam danach wirklich tatsächlich auch noch eine Phase bei mir, wo ich dachte, ich habe noch so viel gelernt.
Natürlich.
Und ich bin noch so viel erwachsener. Ja. Jetzt kommen wir wieder aufs Alter. Sorry, ich höre jetzt auf. Aber es waren tatsächlich so ganz einschneidende Momente, wo ich dachte, wow, das kann ich mitnehmen. Das hat mir irgendwie so viel wieder gelehrt, dass man einfach aktiv sein muss und auch mit Leuten sprechen muss und antreten muss mit Leuten, die man vielleicht auch, die gar nicht in seinem eigenen Umfeld sind, so ein bisschen dieses Komfortzone verlassen und einfach neue
über
Gedanken.
Den Tellerrand.
Genau. Ja. Einen Horizont erweitern. Ja.
Das dachte ich nämlich auch noch, das habe ich auch noch mal so sacken lassen. Dann befasst sich ja nicht so intensiv mit einer anderen Person normalerweise, wie ich mich jetzt mit dir. Aber so, du hast ja auch so krass viel schon gemacht. Nach der Karriere, jetzt bist du bei Magenta, du bist bei The Zone, du bist für Sky schon im Einsatz gewesen. So, waren das auch so Sachen, die sich dann eher spontan für dich ergeben haben?
Total. Damit habe ich nie gerechnet. Es war immer schon so, dass ich da keine Scheu hatte, irgendwie vor eine Kamera zu treten. Ja. Und das Neue war, dass ich jetzt selbst plötzlich ein Mikro in der Hand hatte und das wurde mir nicht mehr entgegengestreckt.
Hingehalten.
Genau. Und das war für mich, wie gesagt, ich bin, glaube ich, in der Phase, ich floate so herum. Ich probiere mich so irgendwie in allen möglichen Ecken und Enden aus. Und mein Papa sagt auch mal, wird es jetzt nicht langsam zu viel? Und ganz viele sagen das. Und das ist tatsächlich ein Pensum, was ich jetzt nicht die nächsten 5 Jahre so gehen kann. Aber ich finde immer, es ist so lang gut, solange sich die Sachen gegenseitig nicht verschlechtern. Also wenn ich jetzt sage, diese
schön gesagt,
Mediensachen irgendwie so auswirken, dass ich keine Zeit mehr für meinen Trainerberuf beim DFB habe, weil ich keine Zeit mehr da Gedanken drüber zu machen, dann müsste man stoppen. Da muss man auch sagen, das eine hat Priorität und das andere sind Dinge, die für die Zukunft vielleicht auch spannend werden. Aber erstmal hat man einen Job, man ist in dieser Trainerschiene und man hat eben auch noch die Akademie, wo ich auch viel Arbeit und Energie reinstecken will. Und dann manchmal wünsche ich mir einfach einen längeren Tag, aber den gibt es halt manchmal auch nicht.
Ja, also ganz interessant, dass du es mit dem Pensum sagst. Wichtig ist natürlich, dass man selber einfach merkt, dass es einem Energie gibt und nicht mehr Energie zieht, sozusagen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Und keine Ahnung, ob es in 5 Jahren überhaupt noch so der Bedarf ist. Ne? Also das denke ich manchmal auch so. Vielleicht muss man jetzt gerade einfach, wie du es Floaten genannt hast, so jetzt einfach die Welle gerade mitnehmen. Es vergeht schon alles wieder, so ist
total,
es ja nicht. Ne? Also,
total.
Also deswegen vielleicht auch einfach geil. Das
es gab vor ein paar Jahren gar nicht die Möglichkeit, dass eine Frau bei der Zone kommentieren konnte. Und gerade auch noch nicht mal die Women's Champions League und plötzlich bei Sky DFB-Pokalspiele. Genau. Und das genau auf diesen Zug, ich glaube, der fährt jetzt und auf den schwingt man natürlich dann gerne auf, weil die Möglichkeit jetzt gerade da ist.
Ja.
Und er fährt eben dann auch weiter. Voll. Und wer weiß, wie du sagst, ob es die Möglichkeit nochmal so gibt.
Ja. Mich würde interessieren, wie war für dich denn der Switch vor die Kamera sozusagen? Hattest du so ein paar Momente in der Vorbereitung, auch mit dem Team? Man hat ja ganz viele Absprachen und dann muss man den Ablaufplan durchgehen und so weiter und schalten und arbeitet mit dem Moderator zusammen und mit dem Chef vom Dienst oder dem Leiter der Sendung und so. Wie war die Erfahrung für dich?
Tatsächlich relativ entspannt. Also es hat sich noch nie angefühlt wie Arbeit. Egal, ob das Vorbereitungen sind, die man natürlich macht. Ich habe noch nie so viel über jede einzelne Spielerin auf dem Platz gewusst. wie jetzt. Und du weißt dann alles. Du weißt den Fuß, du weißt, wo die geboren sind, du weißt, wie viele Geschwister die haben und du weißt, was es für Ereignisse im Leben gab, aber eben auch die fußballerischen Qualitäten. Und es ist total spannend. Du lernst den Fußball noch besser kennen, gerade den Frauenfußball.
Ja.
Aber tatsächlich war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, bisher, und es gibt vielleicht andere Leute, die es anders sehen, ich hatte einfach das Gefühl, es macht mir Spaß, es kommt so aus mir raus, natürlich. Ja, und ich muss mich da nicht jetzt irgendwie so zwingen und irgendwie ein Ja-Gesicht aufsetzen,
eine Rolle was ich spielen gar nicht bin. Oder so.
Genau, yeah. Richtig.
Hey, und natürlich, jeder hat bestimmt eine andere Erfahrung auch irgendwie, gell? Aber es geht jetzt so um deine.
Ja.
Cool. So, aber jetzt wollte ich auch unbedingt nochmal auf deine Academy zu sprechen kommen und dann natürlich auf die Trainer-Thematik und auf die ganze DFB-Thematik. Lass uns doch mal anspringen. Heute habe ich irgendwie nicht so
einen Sprung,
die,
oder?
Die Redekarte am Start, ich weiß auch nicht. Ah. Mit der Academy und gerne auch mit dem Play for Her. Das fand ich nämlich auch so süß. Das habe ich gar nicht gecheckt, oder wusste ich gar nicht. Das hast du mit Lina Magul und
Laura Vetterlein.
Mhm. Genau. Habt ihr eine kleine Initiative gestartet?
What Richtig.
Is it? Und inwiefern passt das auch eigentlich ganz cool zu der Academy?
Irgendwie auch, genau. Also es war tatsächlich, fangen wir mit Play for Her an, dass wir drei relativ gut befreundet sind und auch alle irgendwie unterschiedlich schon mal zusammengespielt haben. In Wolfsburg, mit Laura habe ich dann eben auch nochmal bei West Ham gespielt. Und da ist eine richtig enge Verbindung auch mindsetmäßig irgendwie entstanden, nach dem Fußball, was könnte es mal werden? Und das war total spannend, da haben wir total viel gebrainstormt und gefachsimpelt, wie man so auch diesen Hype aus England vielleicht so ein bisschen nach Deutschland auch bringen kann, weil wir haben es halt hautnah erlebt, was da gerade passiert ist und wie viele Spielerinnen auch aktiv sind in anderen Rollen, auch während sie spielen. Und dann haben wir Lina eben noch so ins Boot mitgenommen, die war auch total Feuer und Flamme und das haben wir mit B42 gemacht. Das ist so die Mutterfirma und wir waren dann so ein Ast und es ging darum, wirklich auch für die neue Generation, für Männer oder Frauen im Frauenfußball, die da tätig sind, ihnen so ein bisschen Werkzeuge mit an die Hand geben. Es gab dann drei Expertisen. Ich war so ein bisschen die Reha-Präventionstante, sage ich jetzt mal. Die Laura kümmert sich ums Mindset und so um die richtige Birne beim Fußballspielen auch und nach Vorbereitung von Spielen.
Ganz wichtig.
Genau, ganz, ganz wichtig. Und auch was, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen ist, so in Deutschland. Da habe ich immer das Gefühl, in England... Ja, in England tatsächlich und auch in den USA, vielleicht ist man da auch weiter, da gibt es auch immer Mental Health und was auch immer, Monate, wo man wirklich auch nur über dieses Thema spricht und ganz viel Awareness raise sozusagen, also wirklich darauf aufmerksam macht. Und dann hatten wir eben Lina noch als Ernährungsexpertin. Und dann dachten wir, da hast du so ein großes Pensum irgendwie abgedeckt und jeder hat so ein bisschen seinen Input, seine Expertise, seine Erfahrung vielleicht auch einfach nur mit reingeworfen.
Voll.
Und das ist genau Play for Her und das ist eine Instagram-Plattform und damit wollten wir eben so ein bisschen was bewegen, anschieben, Sprachrohr sein für gewisse Dinge.
Einen kleinen Zwischenpunkt noch, bevor es dann mit der Julia Schmidt Academy weitergeht.
Das ist ein Zungenbrecher.
Ein kleiner Zungenbrecher, aber ist okay. Warum ist dieses Thema Mental Health in Deutschland noch nicht so das Ding? Ich muss gerade noch mal denken an das 11-Freunde-Interview von Fiete Arp, wo er so geile Sachen gesagt hat, so, ich kann halt niemandem sagen, ich habe Schlafstörungen oder mir geht's kacke, weil dann sagen alle so, hey, ja, aber du hast so viel Geld, Bro. Oder
Richtig.
Jonas Hofmann, der sagt
Richtig.
So, es war für mich so krass, vom BVB weggehen zu müssen. Ich habe geheult, ich habe mir einen Psychologen genommen und ich konnte das niemandem erzählen. Ich find's so scheiße und das ist so nicht zeitgemäß und so nicht... wird der Gesellschaft nicht gerecht. So
richtig. Ich wollte sagen,
Jungs
gesellschaftskonform.
Ja, richtig. Zur Hölle. Bitte.
Und ich glaube auch, das ist das, wenn ich dann sage, okay, die Gesellschaft, die Kultur ist tatsächlich in England in gewissen Werte, Ansichten und in gewissen Aspekten irgendwie, auch wenn wir kulturell total vielleicht ähnlich sind, jetzt unabhängig vom Essen vielleicht mal, aber so sind wir uns schon natürlich irgendwie ähnlich, ein ähnliches Volk, ähnliche Ansichten. Aber so da, muss ich sagen, sind die Engländer gesellschaftlich auch weiter. Da auch was Respekt und diese Equality-Sache angeht und diese Gleichstellungsmerkmale und so weiter. Und eben auch, dann gab es auch, da hat man dann auch eben den Rainbow Laces Monat gehabt, wo es eben darum ging, auch
schön.
Ja, einfach
die
auch da, gerade im, genau, gerade auch im Frauenfußball ist das ja auch ein Riesenthema. Gibt ja auch ganz viele Mädels, die eben auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften haben und das ist gar kein Geheimnis und da hilft man vielleicht Menschen so ein bisschen aus ihrer Schale, aus ihrem Zwang, so manchmal rauszukommen und sich zu öffnen. Und Mental Health, wie gesagt, spielt eben auch eine Riesenrolle. Da gibt es Spielerinnen, die dann tatsächlich auch ja dafür einstehen und Kampagnen auch als sozusagen Botschafterinnen auch leiten und an die Öffentlichkeit tragen. Und dann wirst du natürlich auch wieder gesehen. Und wenn wir dann zur Richtung Sichtbarkeit geht, dann merkst du plötzlich, okay, eine Fran Kirby steht dann da halt einfach auch mit Prince William mal auf der Bühne und spricht über Mental Health. Und das ist so ein Status, was du dann durch Fußball oder durch deine Werte, durch deine Kampagnen erhältst, die dann auch auf dem Fußball natürlich wieder spiegeln. Und das ist sowas, was auch, ja, da geht Fußball jetzt nicht immer nur frei von anderen Werten, sondern gerade auch als Rieseninstrument kann es auch eben genutzt werden. Und das, glaube ich, das kann man in Deutschland noch ein bisschen anschieben und ja auch verbessern.
Auf jeden Fall voll wichtig, dass da die Jungs, die ich gerade angesprochen habe, sich auch trauen, das zu sagen, ne? Weil das muss man ja dann auch erstmal schaffen, sozusagen, zu wissen, die Gesellschaft ist eigentlich nicht so weit. Und das sind die Unterhaltungen, die ich hier die ganze Zeit hinter verschlossener Türe führen muss, so ungefähr, weil es nicht anerkannt wird. Und es dann aber doch im Interview zu sagen, ist sehr stark.
Und ich finde auch, man wird dann, was, glaube ich, die Angst ist, dass man eben als schwach angesehen wird. Deswegen outen sich eventuell auch schwule Fußballer dann vielleicht auch eher nicht, weil sie dann eben Angriffsfläche bieten. Das Gleiche ist eben, wenn du sagst, du hast echt ein Problem, irgendwie du sitzt auf der Toilette und weinst, weil du nicht mehr weiterkommst und 50.000 im Stadion, denkst du, ja, aber der verdient ja seine 5 Millionen im Jahr, was hat er denn? Also soll sie jetzt ein bisschen zusammenreißen?
Sag mal, mit den Scheinen die Träne trocknen, oder?
Ja, richtig, das eine wiegt das andere nicht auf und das versteht man dann vielleicht manchmal auch nicht so ganz als Außenstehender, aber es gibt es trotzdem und wenn dann niemand sich öffnet und niemand es mal ausspricht, dann denken vielleicht alle anderen auch, Mist, es geht nur mir so. Ja, und ich glaube, das ist so der Ball, der dann so ins Rollen kommt, wenn eben einer anfängt und der nächste macht mit. Und dann plötzlich ist es auch keine Schwäche mehr, weil es sind trotzdem Nationalspieler teilweise auch. Und die können trotzdem noch gut kicken.
Richtig. Ganz okay, würde ich sagen.
Ganz in Ordnung.
Und das ist aber der perfekte Bogen, den wir jetzt zu deiner Academy nämlich schlagen, weil da kann man auch richtig gut kicken.
Ja, richtig. Also es geht tatsächlich um mehr als nur um Kicken. Also ich habe vor 2 Jahren, 2019 damit angefangen. Ich habe mich an Neujahr am 1. Januar hingesetzt und habe eine Philosophie geschrieben, weil ich einfach was Sinnvolleres in meiner Sommerpause machen wollte als nur Urlaub. So ganz provokant gesagt. Und dann habe ich immer schon so gedacht, ich will einfach für Mädels einfach eine Möglichkeit schaffen, dass sie auch Fußball spielen können. Mhm. Wenn sie es eben bei den Jungs nicht wollen oder nicht möchten und nicht können, wie auch immer, oder keine Möglichkeiten haben, dann soll es eben auch was speziell für Mädchen geben. Und so hat es angefangen. Und dann habe ich angefangen, im Sommer dann eben 2019 die ersten Camps in Deutschland zu machen. Da bin ich von Nordbayern nach Südbayern, dann 5, 6 verschiedenen Standorten, habe ich Camps gemacht, habe sie promoted, habe eben die Plätze gemietet und so weiter. Das ist eine One-Man-Show. Ja, viel Organisation. Ich bin fast zusammengebrochen. Und als es dann endlich losging, hat es dann auch richtig Spaß gemacht. Erste Camp waren dann 8 Mädels da, glaube ich. Und beim letzten waren es, glaube ich, 42 und das war dann irgendwie so...
Wow, geiles Gefühl,
cool,
oder?
Richtig cool, genau. Das war dann nicht so, und jetzt habe ich es geschafft. Ja,
nee, sondern... aber ich sag dir, das Gefühl, wenn dann so 8 bis 42 Mädels vor dir stehen und sie sagen, Julia, es war so geil und ich bin so inspiriert und jetzt will ich weiter durchziehen, das ist geiler als jedes Tor, das man schießt und, keine Ahnung, jedes Lob, das man in einem öffentlichen Artikel oder im Fernsehen kriegt. 100-mal mehr, wie geil.
Ja. Es waren auch tatsächlich Nachrichten dann von Eltern im Nachgang noch, die mich dann noch irgendwie erreicht haben. Und es war wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, und das muss ich jetzt wirklich weitermachen, weil genau das motiviert mich so heftig, dass ich einfach mich genau darin sehe. Und da habe ich ja noch aktiv gespielt und dann habe ich 2 Camps in London gemacht und die waren sogar noch besser besucht, weil der Markt in England irgendwie offener dafür ist. Die Mädels sind es gewohnt, dass auch für sie selbst speziell was angeboten wird. Und in Deutschland hatte ich das Gefühl, das musste erstmal so in die Köpfe der Menschen, hey, es gibt hier ein Girls-Only-Camp, also nur für Mädels. Und ihr könnt da unter euch spielen und ihr habt irgendwie Trainerinnen und nicht nur Trainer. Und genau, mittlerweile hat sich's zu Girls for Girls auch entwickelt. Und was ich jetzt wichtig finde, ist, dass man mit all den anderen Thematiken, es geht einerseits darum, die Mädels zum Fußball zu bringen, zum Sport zu bringen, sie auch dort zu halten. Aber wenn sie nicht mehr spielen wollen, vielleicht aus welchem Grund auch immer, dass sie trotzdem im Sport bleiben können, im Fußball. Ja. Und deswegen haben wir mittlerweile so eine Trainerausbildung noch vorgeschlossen, wo man einfach sagt, hier habt ihr mal die Möglichkeit, das passiert in der Regel vorne im Camp, dass die Mädels 16 bis 25, je nachdem, so als Volunteers einfach mal dazukommen können, ja, und sie ihre ersten Erfahrungen als so Trainerinnen in einem ganz entspannten Umfeld irgendwie sammeln können, mit, ja, Hilfestellungen, mit uns an der Hand. Da ist auch eine Lehrerin dann teilweise auch mal dabei gewesen und andere Spielerinnen, Trainerinnen, wie auch immer, die ihnen dann helfen. Und diese Mädels will ich dann eben auch in den Camps dabei haben, dass die dann auch coachen können mal und, ja, sich selbst, cool, so direkt, ja, einfach mal ausprobieren können. Und dann gibt es eben noch die, den Gedanken, dass man so, ich mache das alles auf Englisch, deswegen so ein bisschen englische, ja, Begriffe. So ein educational Part auch noch, dass wir haben dann einen Sponsor mittlerweile, der heißt Play It Green. Da geht es auch darum, dass man eben ein CO2-neutrales Camp dann auch so weit wie möglich auf die Beine stellt und wie man vielleicht auch so seinen Alltag ein bisschen grüner gestalten kann. Also es gibt so ein paar, es soll, ja, mehr als nur Fußball sein. Ja, es soll, ja, anders sein als nur ein Fußballcamp. Ja. Genau. Und so das schön ist so die Idee. Und jetzt muss Corona vielleicht aufhören, dann kann ich auch endlich mal ein paar mehr Camps machen.
Ich glaub's. Wie versuchst du das jetzt über Corona zu hochzuhalten? Ein bisschen social, I guess?
Richtig. Also wir haben jetzt einen Workshop geplant für Anfang des Jahres, wo eben verschiedene Bereiche dann noch dabei sind, wo man, ja, virtuell, ja, zusammenkommt als Community sozusagen. Das ist international, das ist auch in erster Linie auf Englisch, dass man auch Experten dabei hat, die dann über, cool, gewisse Aspekte sprechen, ob das dann Kochen ist, ja, ja, ob das dann vielleicht auch eine Online-Session ist, was kannst du vielleicht auch mal zu Hause machen, athletisch mit dem Ball, wie kannst du vielleicht auch deinen täglichen Ablauf, wie gesagt, ein bisschen grüner auch gestalten, ja, einfach, ja, dass die Mädels viel mitnehmen können und es, wie gesagt, nicht nur um das reine, wie spiele ich den perfekten Ball ins Tor geht.
Das ist geil. Ich, ja, drücke alle meine Finger, die ich habe, damit das richtig cool wird. Das ist ja voll so der Gedanke, den ich hier mit dem Podcast im Grunde verfolge, mhm, gell? Also manchmal stelle ich ja auch wirklich einfach Business-Berufe vor und so jemanden wie dich, dass die Mädels einfach so hören, ja, und man muss nicht nur kicken oder man kann auch Trainer sein und man kann auch Präventionsmasterarbeiten schreiben und auch so erfolgreich sein. Das ist wichtig, das ist richtig wichtig.
Richtig.
So. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Part, Julia. Ja. Welche Kategorie, die ich dir hier in die Kamera halte, würdest du gerne nehmen? Du kannst es noch nicht lesen natürlich, du musst blind auf eine Kugel tippen.
Okay, dann tippe ich einfach auf die mittlere.
Was ist diese?
Ja.
Alright. Die mittlere. Shootout.
Shootout.
Das spannend. Shootout ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Mhm. Jetzt muss ich hier mein iPad kurz unlocken. Okay, are you ready?
Ich hoffe.
Das ist nicht schlimm.
Für sowas kann man nie ready sein, glaube, nee, ich.
Geil, Manju Wilde hatte ich letztens, die meinte nur so, I'm born ready.
Selbstlos, okay, sehr gut. Ja.
So, Spielerin oder Trainerin?
Wenn ich mir nochmal aussuchen dürfte, Spielerin.
Okay, im Herzen wahrscheinlich immer.
Ja.
Fußball lieber in Deutschland, England oder Italien?
Schwierige Frage. Ich glaube, ich kann mich da nicht auf eins festlegen, weil es total unterschiedliche Entwicklungsschritte sind. Ich weiß, es ist eine Schnellfragerunde, aber Italien wird
ganz
Italien wird nächstes Jahr professionell. Juve hat gerade Chelsea sozusagen aus der Gruppenphase der Champions League eliminiert. Da passieren gerade unglaublich coole Sachen, deswegen, ja, in Italien in ein, zwei Jahren nochmal zu kicken, mega. In England diesen Hype mitzunehmen, was da gerade passiert mit Millionen Sponsorenverträgen, Werbedeals und Fernsehdeals, ja, mega, ja, Sichtbarkeit ohne Ende. Und in Deutschland jetzt wieder so den Ball so ein bisschen zurück ins Rollen zu bringen in der Liga, die immer noch wahrscheinlich mit die beste auf der Welt ist, ist natürlich auch eine riesen Chance, wo ich glaube, dass in den nächsten Jahren jetzt auch wieder mehr passiert, mehr gemacht wird. Und deswegen glaube ich, es ist schwer sich für einen. Und deswegen Deutschland. Okay. Hier muss was passieren.
Alright. Deine ganz andere Frage jetzt, ganz andere Richtung. Deine Lieblingsart, dich weiterzubilden?
Tatsächlich im Austausch mit Menschen, die vielleicht auch nicht direkt aus der gleichen Branche kommen und aus dem gleichen, ja, Teller rausschauen sozusagen.
Ja, ja. Nenne mir drei Dinge, die du in 2022 erreichen möchtest.
Erreichen. Würde tatsächlich sehr, sehr gerne ein Camp in Person, ja, physisch abhalten. Mhm. Das ist was ich ganz gerne mache.
Wünsche ich dir auch, ja.
Vielen Dank. Ich würde gerne meine Trainerlizenzen weiter vorantreiben. Das ist wichtig. Und dann mache ich noch den dritten Part mit. Ich würde tatsächlich ganz gerne weiterhin auch medial irgendwie vor der Kamera, hinter der Kamera weiterhin Spiele betreuen, weil es dann natürlich auch heißt, dass weiter Spiele gezeigt werden und weiter eben der Frauenfußball im Fokus steht.
Nice. Schöne Ziele. Was ist dein größter Zeiträuber?
Nicht der Schlaf, würde ich sagen.
Nee, der sollte eigentlich was Gutes auch tun.
Ich glaube, es ist manchmal tatsächlich so mein Chaos. Also es ist gar nicht auch das Handy. Also ich bin
aber
nicht
jemand. Aber mir safe Instagram. Fuck, okay. Alter. Ja.
Ja, kann natürlich auch mal passieren. Ich glaube, manchmal ist es eher so, wenn ich Dinge in meinem Kopf besser strukturieren würde, würden sie teilweise auch einfach viel schneller vonstatten gehen. Und ich glaube, das ist so mein. Ja, genau.
Ich verstehe.
Meine Orga.
Die nächste Frage ist: Was ist deine mieseste Macke? Ist das dann auch die Orga? Die nächste.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wobei, ich glaube, ich funktioniere halt irgendwie auch nur so. Ich bin nicht so jemand, der so den Tag so durchplant, weil plötzlich entstehen dann wieder Sachen, die sind dann wieder total aus dem Nix. Viel besser, als wenn ich vielleicht am Abend vorher so aufgeschrieben hätte. Deswegen Macke. Ja, mir geht's ganz schlecht, wenn die Sonne nicht scheint. Also ich bin gerade so ein bisschen am Durchdrehen. Wahrscheinlich ist es das so, dass ich dann... Das macht mich richtig trübselig. Ja, fertig.
Kann Vitamin D sehr empfehlen, richtig. Falls du es noch nicht nimmst.
Doch, nehme ich. Muss man ja fast.
Ja, muss man echt. Und die letzte ist, bei welchem Trainer würdest du gerne mal ein Praktikum machen?
Da gibt's jetzt so viele. Ich finde tatsächlich... Am Ende ist es so der Klassiker, aber wirklich auch einfach Jürgen Klopp.
Ja, geil.
Einfach, aber ich
finde ich super.
Ich habe mit Julian Nagelsmann tatsächlich so mal die C-Lizenz parallel gemacht. Mit dem habe ich damals schon mal so ein bisschen Kontakt gehabt. Das war natürlich auch spannend, aber so Jürgen Klopp, der einfach so lange auch schon dabei ist und glaube ich von der Menschenführung mit der Beste ist, das finde ich so.
Menschenführung, schön.
Das würde ich gerne, hautnah mal erleben.
Sag jetzt doch gerne nochmal 1, 2, 3 bis 9 Sätze zum Thema DFB und deine Erfahrung als Trainerin dort. Du bist jetzt bei der U17 eingestiegen und hast schon ganz viele Sachen gesagt, auch aus deiner Academy, was dir wichtig ist, weiterzugeben und was wofür du stehen möchtest. Du hast gerade gesagt, Menschenführung ist dir als Trainer wahnsinnig wichtig. Wie ist deine aktuelle Erfahrung? Wie kannst du die Dinge umsetzen für dich?
Ja, ich glaube, wie du es gerade schon gesagt hast, es geht mehr als nur um wirklich das Fußballerische zu vermitteln, wirklich auch so diese jungen Mädels, vielleicht die auch noch nicht so ganz gefunden haben, so wirklich in den nächsten in den nächsten Abschnitt ihres Lebens irgendwie zu begleiten und da dabei zu sein und zu formen. Und das finde ich so in unserem Trainerteam sowieso total wieder. Und ich glaube, deswegen ist es auch das fühlt sich nie nach Arbeit an, weil wir uns alle so ähnlich sind, so von der Wellenlänge, also das mit der Fritzi Kromp, die Cheftrainerin ist, und mit der Melanie Behringer und mir eben als Co-Trainerin, ergänzt sich das total cool, weil Mel und ich sind dann vielleicht so diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind und so gerade noch aus dem Fußball kommen und dann so 100-mal hin und her überlegen, wie die Passform dann auch wirklich ankommt, ob die Spaß macht, ob die uns Spaß machen würde und was wir dann noch für einen Chipball irgendwo da noch einbauen können und das ist so, und dann stellen wir es immer der Fritzi vor und die sagt dann immer, ja, oder denkt vielleicht da nochmal oder irgendwas nochmal als Zusatzelement. Das ist so, und dann versumpfen wir auch in taktischen Dingen, aber wir reden auch total viel über Menschenführung, über Charaktere, über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht am Ende nicht nur darum, gute Fußballerinnen zu kreieren, sondern wirklich auch gute Menschen und Persönlichkeiten hervorzubringen. Und ich weiß nicht, ob das noch wichtiger ist, weil am Ende ist das Ziel, dass wir A-Nationalspielerinnen bekommen, aber wenn es eine gute A-Nationalspielerin wird mit einer überragenden Persönlichkeit, dann ist es ja auch nicht verkehrt. Und das, glaube ich, geht so Hand in Hand und deswegen macht es total Spaß, mit den Mädels so auf dem Platz zu stehen, mit den jungen Mädels, aber auch mit dem Trainerteam zu arbeiten.
So geil, aber wie du sagst, also so Mannschaftssport ist ja nie nur Sport. Ich komme aus dem Hockey, ich habe auch 17 Jahre lang Leistungssport gemacht. So. Also, und du weißt auch, dass Sport auch mies sein kann und dass auch so eine Gesellschaft ihre Tücken hat und nicht perfekt ist und so. Aber ich bin der Überzeugung, dass meine Persönlichkeit oder mein Charakter so krass auf so eine besondere Art und Weise geformt wurde, einfach durch dieses Kollektiv, durch dieses Lernen, wie man zusammen für das gleiche Ziel, aber auch trotzdem manchmal ja in einer gewissen Konkurrenz auf derselben Position oder so arbeitet und so. Du hast vorhin über Positionen gesprochen, so du musst dich manchmal dann vor die Mannschaft stellen, dann musst du dich wieder zurücknehmen und folgen und so. Und das alles bringt der Sport und das brauchst du als Mensch im Arbeitsleben, im Umgang mit Fremden, mit Freunden. Und das lernt man sonst nicht so. Sport ist so viel mehr einfach.
Genau, gerade eben, was du sagst, dieser Teamsport und diese, sag ich mal, Life Skills, die man total unbewusst lernt und wo man vielleicht irgendwann mal sagt, ha, mir ist es, fällt es eigentlich total leicht, irgendwie sich mit Menschen zu unterhalten, weil du irgendwie jahrelang irgendwie in einer Gruppe warst von 20, 25 Menschen und sowas Soziales entwickelt hast, aber auch dieses Thema, weiß ich nicht, Disziplin und Respekt und Teamgeist und Fairplay und zusammen und auch verlieren.
Und Ego,
es ist ja
und
richtig, auch Ego und auch
ja.
Ja, und auch so dieses gewinnen wollen und besser werden wollen. Das ist ja egal, fast auf welchem Level, das will man ja. Aber es ist auch nicht alles immer nur, es hört sich ja auch immer so an, wir wollen die Mädels besser machen und auf ihrem Weg begleiten. Es ist auch manchmal auch einfach sauhart zu sagen, hey, du bist nicht dabei bei der Maßnahme. Oder du spielst halt das Spiel, spielst du halt nicht von Anfang an und darfst halt nicht die Hymne singen und die, oder musst vielleicht sogar auf die Tribüne. Und das sind natürlich auch Entscheidungen, die du, das ist nicht nur einmal, ja, man macht es allen recht und dann lachen alle und mögen dich alle, sondern, und das ist jetzt mir noch nicht so passiert, weil ich eben in dem Moment keine Cheftrainerin bin, aber man ist trotzdem live dabei und man überlegt schon, wie kann man das am bestmöglichst dann auch rüberbringen. Und das ist schon schwer, also es ist auch nicht immer leicht und ist auch nicht immer schön.
Nee, glaube ich. Hey, und es ist aber so geil, wie wir das jetzt hier nochmal zusammen elaboriert haben sozusagen, weil das ist tatsächlich der Grund auch, warum ich die Kategorie Head Coach in meinen Podcast eingebaut habe, weil für mich waren meine Trainer im Hockey so wichtige, wichtige Menschen in meinem, für mein ganzes Leben. Und weil das auch eben, wie du gesagt hast, es sind nicht nur Sporttrainer, sondern es sind Vorbilder. Und ein guter Coach ist für mich immer ein wahnsinnig emotional intelligenter Mensch. Der hat Touch für soziale Situation. Der weiß so viel über jeden einzelnen Menschen. Der kennt die Familienverhältnisse, der kennt Krankheitsstories, der kennt dein Mindset und dein Selbstbewusstsein besser als du selbst manchmal. Und deswegen war es mir so wichtig, diese Kategorie in meinen Podcast einzuführen, weil ich gerne lernen möchte, welche Menschen oder welche Dinge im Leben von meinen Gästen diese Rolle für sie einnehmen. Wer ist dein Head Coach, Julia, in deinem Leben? Wer war jemand in schwierigen Situationen, der dir den Weg gezeigt hat? Oder auch eine Sache vielleicht, die dich wieder auf die Beine gestellt hat?
Ich habe tatsächlich, es gibt ja dann auch immer so diese Mentaltrainer und Psychologen, die ganz viele dann eben auch sich auch nicht mehr scheuen, auch wirklich mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich habe das tatsächlich nie gebraucht oder vielleicht hätte ich es mal gebraucht. Ich hatte nie so die Möglichkeit will ich auch nicht sagen, aber irgendwie habe ich es nie gemacht.
Es hat sich nicht ergeben,
Es hat sich irgendwie genau nicht einfach ergeben, sonst hätte ich es, glaube ich, total gern gemacht. Und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn man jemanden hat, mit der einen reflektiert und mit dem man sich selbst auch reflektieren kann. Und das meinte ich eben vorhin auch im Austausch. Ich reflektiere mich am besten, auch wenn ich mit jemandem mich unterhalte, weil ich direkt weiß, da stimme ich zu, da stimme ich nicht zu, das könnte ich besser machen. Und ich finde, man muss so wegkommen von diesem, so dieses Prinzipientreue. Für mich ist ein guter Head Coach, und da gab es ganz viele in meinem Leben und gerade eben auch in England, jemand, der auch keine Angst hat, irgendwie Schwäche zu zeigen und der von der Mannschaft steht und was du gerade sagst, der muss dann, der weiß auch ganz viel und der ist emotional intelligent und ist auch gar nicht schlimm, wenn er mal was nicht weiß, weil dafür gibt's das Team und dann denke ich mir auch gerade im Profifußball mittlerweile gibt's eben Rollen und dann ist vielleicht meine Rolle wieder eine andere als die von der Melanie Behringer. Weil ich vielleicht in dem Moment fühle ich mich halt wohler, vielleicht das Gespräch zu führen. Oder eine Mel fühlt sich wohler, die Übung zu machen. Und eine Fritzi fühlt sich vielleicht auch, ihr fällt einfach auch mal eine harte Entscheidung irgendwie zu transportieren. Deswegen, ich glaube, man muss das nur wissen, was man einfach kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Umfeld hat. Und manchmal sind es auch gar nicht mal so die engsten Menschen um einen herum, die einen reflektieren und die einen irgendwie auch wieder aufbauen oder auch mal wieder aufheben, weil die sagen dir auch einfach mal so bei aller Sensibilität und manchmal braucht man auch eine Schulter und eine helfende Hand, aber manchmal braucht man auch einfach, es ist gar nicht so schwarz alles, wie du es gerade siehst. Es ist alles in Ordnung, du musst einfach nur wieder das Licht finden und da rausfinden und ich hatte das auch mal, ich hatte das in der Reha-Zeit, wo ich 2,5 Jahre verletzt war und ich dachte, okay, wo geht's denn hier raus aus dem Tunnel? Und dann mein Papa ist emotional dabei und deine engsten Freunde sind emotional dabei und die helfen dir vielleicht in dem Moment gar nicht wirklich aufzustehen.
Die so mit drinstecken.
Du willst es fast so deine eigene Trauer und dein eigenes Leid so verbergen und weil du es denen nicht noch schwerer auch machen willst. Die fühlen deinen Schmerz. Und wenn du jemanden hast, der vielleicht um drei Ecken weiter ist und gar nicht so emotional verbunden ist, der aber trotzdem dir es einfach aufzeigen kann und dich vielleicht auch mal wachrütteln kann, der hilft dir vielleicht in dem Moment manchmal mehr als jemand, der dich nur versucht, emotional oder sensibler irgendwie anzupacken.
Schön. Ja. Also mehr so, also auf keinen Fall eine einzelne Person, sondern mehr so ein Konglomerat von passenden Erfahrungen, die zu dir kommen im richtigen Moment.
Total. Ich glaube, man braucht ein gutes Netzwerk an Freunden und an
sowieso.
Ich habe auch gelernt, über Dinge zu sprechen. Ja. Also es ist nicht mehr so, dass ich denke, man muss alles mit sich selbst ausmachen. Und es ist, glaube ich, auch so eine vielleicht Typfrage oder Typsache. Und ich war auch immer ein Typ, der immer lacht. Und alle denken, du bist ja immer lustig und nett und fröhlich. Und ich bin auch nicht lustig und fröhlich und immer happy. Also es gibt auch Menschen, die kennen mich auch anders, aber nicht viele. Aber die helfen mir vielleicht auch dann in dem Moment, mich wieder aufzurücken, wenn du die eben dann findest und dich dann auch traust, damit rauszugehen.
Ja.
Ja.
Schön. I really like that. So, zwei Kategorien haben wir noch.
Dann nehme ich deine linke Hand.
Meine linke Hand.
Ja.
Das ist der Einwurf, liebe Julia. Das ist dein kleines Thema, das du mitgebracht hast. Geil, ich habe das auch so hochgehalten, dass du gerade auf jeden Fall gar nichts gelesen hast. Aber es steht wirklich Einwurf drauf.
Sehr gut.
Was hast du uns mitgebracht?
Genau, es war ja sehr spontan, das Thema, was ich mitbringen durfte. Ich wollte eigentlich so gerne so diesen Anstoß geben, gerade eben, weil ich jetzt mir viele Gedanken darüber mache mit der Akademie, aber besonders eben auch beim DFB, dass man irgendwie immer so das Gefühl hat, so der Männerfußball schon extrem weit entwickelt und der jungen Fußball auch oder der Nachwuchsfußball. Und es ist häufig von meinem Gefühl so, dass Dinge einfach kopiert werden in den Frauen- oder in den Mädchenfußball. Und so was ich mir so auch durch Studium natürlich auch, aber auch durch die Erfahrung und durch das jetzt Erleben wieder auch so die Fahnenstange schreibe, ist, man muss es anders machen oder im Bestfall sollte man es anders machen. Man sollte die Frau und das Mädchen und den Entwicklungsschritt und die Entwicklung einfach im Allgemeinen differenzierter betrachten, als man es im Moment noch tut.
Das ist so schön gesagt.
Ja, und ich glaube,
auch drauf, als du vorhin das Thema Menstruation angesprochen hast, das kam ja das erste Mal, keine Ahnung, so richtig in die Medien, zumindest in meiner Wahrnehmung vor, weiß nicht, so 5 Jahren, hat, glaube ich, Arsenal oder so.
Chelsea
war es.
Ja.
Mit einer, weiblichen Ärztin oder so, das erste Mal angefangen, so darüber, über diesen weiblichen Entwicklungsprozess einfach zu sprechen. Und das war für mich so krass. Ich hatte mein Leben lang Leistungssport gemacht und das war der erste Tag, an dem ich darüber nachgedacht hatte, dass meine Menstruation meine Leistungsfähigkeit tatsächlich beeinflussen könnte. Ja. Und dass ich an den Tagen schlechter trainieren oder weniger Kraft habe oder so, da bin ich noch nie drauf gekommen. Und vor 5 Jahren war ich 25 Jahre alt. Also es war für mich so unglaublich und das hat mir einfach so krass die Augen geöffnet, dass das System sozusagen überhaupt nicht steht. Weil wenn ich eine weibliche Trainerin gehabt hätte, dann hätten wir das einfach mal irgendwie thematisiert. Oder wenn irgendjemand mal so in die Richtung gedacht hätte, das war für mich Wahnsinn. Aber bitte, du.
Du hast eigentlich gerade gesagt, dass die Menstruation deine Leistungsfähigkeit beeinflusst. Es gibt beeinträchtigt, wo du wirklich sagst, da gibt es vielleicht Tage, wo du durch Schmerzen und durch Hormone vielleicht einfach nicht so leistungsfähig bist. Ja. Es gibt tatsächlich aber auch Tage, wo du eventuell ein bisschen leistungsfähiger und vielleicht sogar ein bisschen, im positiven Sinne anfälliger für Krafttraining bist. Was man eben auch nicht weiß und was man vielleicht sogar nutzen könnte, wenn man diesen Zyklus trackt. Und das hat eben Chelsea, glaube ich, mit als erstes zumindest öffentlich gemacht. Und die haben eben eine App gehabt und da haben sie auch Spielerinnen immer mal wieder geschont, rausgenommen oder stattdessen ein Alternativprogramm eben dann auch gemacht, wenn es halt geht. Wenn es halt ein Sonntag ist, wo ein Spiel ist, dann ist es halt schwierig.
Ja,
aber wenn man es von Montag bis Freitag...
Aber dann weiß man es auch.
Gell? Richtig.
Also das macht auch einen Unterschied. Dann
richtig.
Denkt man,
es geht auch
dann keinen Bock heute, sondern...
Richtig. Es geht auch um die Spieleranalyse und Bewertung. Und wenn du einfach weißt, okay, da ging es halt auch einfach schlecht und das, die App beweist es auch, du sagst ja nicht im Nachhinein übrigens, sondern du wusstest es vorher, riskierst es vielleicht auch und fragst die Spielerin, aber auch, wie fühlst du dich? Und das finde ich so... Ja, du gibst irgendwie allen eine Chance und du schöpfst halt wieder Potenziale aus, die sonst so brach liegen. Und gerade für mich ist es halt fast noch wichtiger, diesen Nachwuchsbereich, wo es halt vielleicht das erste Mal passiert und man noch nicht so drin ist, gerade als junges Mädel. Und dann hast du halt einen Trainer und dann hast du Bauchschmerzen und dann willst du vielleicht
sagst
mal auch nicht trainieren.
Und
dann sagst du es nicht und dann trainierst du irgendwie.
Du dich, weil du willst ja auch
ist unangenehm.
Nicht. das Weichei jetzt sein und so. Ja, es kommt
und im ganz viel blödesten dazu. Fall verletzt du dich noch, weil du irgendwie mit der Birne gar nicht da bist und weil es dir schlecht geht und der Trainer denkt sich noch so, ja, jetzt ist sie wieder verletzt. Aber das ist sowas, was man natürlich, wo man den Wind vorher irgendwie aus den Segeln nehmen könnte. Und ich glaube tatsächlich, wenn man auch Richtung Trainerausbildung geht, sollte es einfach mittlerweile auch Programme geben und einfach auch, ja, einfach Kurse, wo man auch auf solche Themen hinweist, weil ganz viele Trainer sind eben auch im weiblichen Bereich tätig. Aber wenn du halt von der weiblichen
fast
Anatomie...
Fast nur männliche Trainer, by the way.
Fast nur, genau.
Woanders angekommen.
Richtig. Und dann, wenn du halt einfach so ein paar Tools hast und so ein bisschen desensibilisiert wirst für Dinge und einfach weißt, wie du damit umgehen kannst, weil normalerweise ein Mann reagiert so, und das ist mir in der höchsten Liga passiert und weiter im Nachwuchsbereich auch schon, dass Trainer wollen das nicht wissen. Sie sagen einfach, alles klar, dann bleib zu Hause und melde dich wieder, wenn es geht. Aber sprich bitte nicht weiter. Und das ist ja so vielleicht auch in Ordnung und das ist vielleicht noch ein Thema, was noch so ein bisschen, ja, einfach nicht so gern angesprochen wird, aber man muss da hinkommen, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man sich auskennt, dass man weiß, dass es das gibt.
Schön gesagt.
Und vielleicht, ja, auch weiß, dass man, wie man es anpacken kann.
Gehört auch dazu, wenn man mal ehrlich ist, oder? Also,
richtig.
Du musst ja wissen, das klingt jetzt sehr technisch so, du musst ja wissen, womit du arbeitest. Wenn du guter Trainer sein willst, musst du wissen, wie deine Mädels ticken.
Richtig. Und dann... Daran anschließend gibt es eben dann auch noch andere Verletzungsmuster, weiblich, männlich. Und das sind Dinge, das ist gar keine große Kunst. Das steht geschrieben, ob schwarz auf weiß. Und das muss man einfach nur wissen. Und dann kannst du, glaube ich, auch viel besser und viel mehr auch einfach aus deiner Mannschaft rausholen. Aus dem Potenzial, genau, auch rausholen. Und das finde ich so wichtig, gerade in der Entwicklung. Dann gibt es andere Entwicklungsphasen. Wenn man es weiß, muss man nicht einfach nur das kopieren, was die Jungs mit 14 machen, sondern kann vielleicht überlegen, was macht denn Sinn im Entwicklungsabschnitt von einem 14-jährigen Mädel? Ja. Kann die vielleicht sogar eher schon mit dem Krafttraining anfangen, weil die halt erfahrungsgemäß schon ein bisschen weiter sind.
Ach so, so habe ich auch noch gar nicht gedacht. Ja, natürlich.
Es gibt, ja, wenn du guckst mal, so 12-, 13-Jährige sind oft Mädels auch größer als Jungs. Also der Längenwachstum fängt zum Beispiel auch früher an. Aber du trainierst dann, ich habe auch bis 16 bei den Jungs gespielt, du trainierst einfach genau das Gleiche, was die Jungs trainieren. Aber die bekommen eben nicht, die haben eben nicht ihre Menstruation und die haben vielleicht auch ein anderes Becken und die haben vielleicht andere Belastungen in ihrem Knie. Und dann machst du aber trotzdem genau das Gleiche und das muss man, glaube ich, einfach in die Köpfe bekommen. Sprechen, ansprechen. Ja.
Das war ein richtiger Aha-Moment gerade. Ja, na klar, es ist ja nicht überhaupt kein Hexenwerk oder keine neue Information, dass Mädels sich früher entwickeln. Warum fangen wir dann nicht früher auch mit zum Beispiel einem altersentsprechenden Krafttraining an?
Richtig.
Genau.
Ja, haben wir was angeschoben.
Schöner Einwurf. So, und mit einem Blick auch auf die Zeit, wir neigen uns jetzt langsam am Ende zu, haben wir noch ein Abseits. Legendär, pass auf. Das Abseits ist die kleine Überraschung. In den Folgen mit DFB-Mädels, zu denen ich dich auch zähle, ich habe eine kleine Sprachnachricht von einer Wegbegleiterin am Start.
Cool. Freue ich mich.
Jetzt muss ich sie hier kurz einmal öffnen. Die hat auch mir gestern Abend noch kurz unter die Arme gegriffen, so gut vorbereitet, wie ich dich auf diese Folge habe.
Sehr gut.
Eine Sekunde.
Hey Sitchi, hey Lisa. Also Sitchi, zu dir würden mir ja 100 Geschichten einfallen. Da fällt es mir ja fast schwer, erstmal eine rauszupicken, aber ich habe dann doch eine gefunden. Und zwar die, dass als ich ganz frisch meinen Führerschein hatte, du einen Kreuzbandriss hattest. Und du musstest ja natürlich immer von A nach B, von Physio zu Arzt, immer hin und her gefahren werden. Und das ist mit einem Kreuzbandriss am Bein natürlich sehr, sehr schwierig. Und hast mir dann dein Auto anvertraut, aber so 100% hast du nicht darauf vertraut. Weil ich durfte dann sogar Sitchi nach Hause fahren und dann habe ich bei mir zu Hause parken sollen. Aber da ich ja ein Fahranfänger war, musste ich Sitchi dann immer ein Bild schicken, wenn ich eingeparkt hatte und ich sicher angekommen war. Ich glaube auch, es ist meistens gut gegangen. Vielleicht mal ein Strafzettel, aber mehr war es nicht. Genau, das mal so eine kurze Geschichte. Und ansonsten gibt es mit Sitchi und mir natürlich noch sehr, sehr viele Anekdoten, witzige Sachen. Sitchi ist immer gut drauf, immer witzig. Auch jetzt, nachdem wir zusammen beim DFB sind, haben wir da immer unseren Spaß. Und genau.
Ja, ja, wir sind ja Trainerkolleginnen, genau. Lena Lotzen.
Löst doch mal auf, genau.
Ja, Lena Lotzen. Das ist Lena Lotzen.
Die Liebe.
Ja, die liebe Lena, mit der habe ich tatsächlich, da war sie noch ein Küken. Da war sie, glaube ich, 16, da kamen die zu uns zu Bayern und da war ich dann, ich glaube, ich bin 4 Jahre älter als sie oder sogar 5. Oder, nee, 4, glaube ich, müsste es sein. Und dann habe ich die halt so ein bisschen auch unter meine Fittiche genommen und habe sie eben auch Autofahren lassen. Habe ihr Autofahren beigebracht sozusagen.
So geil, auch sie wie hier mit so diesen Autos und wie heißt es mit diesen Rollern, die du dir ausleihen darfst. Ja. Das musst du auch ein Foto schicken.
Ja, richtig. So, dann, wir haben auch nicht weit weg gewohnt voneinander und dann hat sie mich mal eben nach Hause gebracht und dann 3 Minuten später habe ich in der Regel dann schon das Bild immer bekommen. Und dann manchmal habe ich noch gefragt, kannst du noch mal bitte von hinten eins machen? Und dann muss ich noch mal kurz. Nein, aber das hat sie gut gemacht, wirklich. Das erste Mal durchs Parkhaus war Horror.
Oh
so
Gott.
Durch den Parkhaus fahren
aber
ist schwer.
Parkhaus ist auch mies, bis
richtig,
heute.
Aber die Prüfungen hat sie alle gut gemeistert.
Ach, herrlich. Und vielleicht kannst du noch kurz sagen, inwiefern ihr jetzt beim DFB zusammenarbeitet.
Richtig, also ich bin ja bei der U17 die Co-Trainerin und Lena ist bei der U16, also ein Altersbereich weiter unten, die Co-Trainerin in ihrem Team. Und es gibt immer mal wieder Lehrgänge, die überschneiden sich, da ist man am gleichen Ort. Wir fliegen jetzt zum Beispiel auch Anfang Januar, wenn es klappt, ins Trainingslager nach Spanien mit den beiden Mannschaften. Und das wäre dann natürlich auch wieder eine Zeit, wo man auch mal wieder ein bisschen mehr, ja, einfach Zeit miteinander verbringen kann. Jeder natürlich in seinem Bereich, aber mit vielen Überschneidungen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Glaube ich dir. Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Hey, Spanien ist ja gerade
Höllengebiet,
aber gut. Oh Mann. Alright, Sichi.
Es war lange.
Es war lange, aber es war auch sehr gehaltvoll und es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und hat sich sehr kurzweilig angefühlt. So viel kann ich sagen.
Mir auch.
Für dich auch.
Ja. Ja.
Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch was nicht besprochen, was aber deiner Meinung nach noch rein muss?
Ich würde sagen, wir haben so viel besprochen. Damit hat es sich, oder?
Damit hat es sich auf jeden Fall. Ich danke dir schon mal vielmals, dass du hier übrigens, die Folge wird irgendwann später ausgespielt, aber am 2. Weihnachtsfeiertag die Zeit nimmst. Merry Christmas.
Ja, Merry Christmas.
Also vielen, vielen Dank. Und meine lieben Team-Members dürfen die Folgen immer schließen mit einem kleinen Pep-Talk. Pep-Talk mit einer kleinen Motivationsansprache sozusagen für unsere ZuhörerInnen. Warum man immer weiter durchziehen muss, warum es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt, um dich zu zitieren, warum man niemals aufgeben darf.
Ja, eigentlich genau, wie du sagst, weil immer irgendwas Unerwartetes kommt, was man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm und auf dem Zettel hat. Und egal, wie es sich manchmal anfühlt und nicht jeder, der lacht, ist auch immer happy. Deswegen, glaube ich, muss man da auch immer so ein bisschen gucken, dass man auch einfach nett ist zu seinen Mitmenschen und anderen auch mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das hilft mir immer. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden die Tür aufhalte und die Person freut sich und lächelt. Und dann geht es mir selber gleich viel besser, als wenn ich dann so trottelig oder stampfig da durchmarschiere. Und es sind immer so Kleinigkeiten, glaube ich, die uns alle helfen, gerade jetzt in der Zeit, wo man vielleicht nicht so viel Kontakte hat. Aber ich glaube, wenn man positiv bleibt und immer wieder so sich, man kann sich ja auch selbst ein bisschen anlügen, wenn man einfach mal lächelt, denkt das Gehirn, du bist glücklich. Also einfach mal so ein Lächeln auf die Lippen zaubern und schon, glaube ich, geht es dir auch viel besser. Und damit, glaube ich, können wir es abschließen.
Perfekt. Tausend Dank, Julia.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.